Ja, schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass wir weitermachen können in der Bergpredigt. Es ist jetzt ein halbes Jahr her, dass wir aufgehört hatten mit den letzten Versen. Ich möchte sie deshalb euch nochmal zeigen. Das wäre die Folie 1, Jungs. Könnt ihr die mal? Genau, das war der Text. Denkt nicht, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern zu erfüllen. Amen. Ich sage euch, bis das Himmel und Erde vergehen, wird nicht ein einziges Jota oder ein einziges Häkchen vom Gesetz vergehen, bis das alles geschehen ist. Wer aber das Kleinste oder wer nun das Kleinste dieser Gebote aufhebt und die Menschen entsprechend lehrt, wird der Kleinste genannt werden im Königreich des Himmels. Denn wenn eure Gerechtigkeit nicht weit besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr mit Sicherheit nicht hineingehen in das Königreich des Himmels. Das hat was mit der Heiligkeit Gottes zu tun. Nehmen wir das Wort Gottes ernst. Wenn Gott etwas sagt, dann steht er dazu, dann meint er das so. Wenn er sagt, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, Säen und Ernten wird nicht aufhören, dann bleibt das so. Gott hält sein Wort und er erwartet, dass wir sein Wort halten. Auch in den kleinen Dingen. Da hatten wir drüber gesprochen vor einem halben Jahr. Und dann sagt der Herr Jesus noch, so, wenn eure Gerechtigkeit nicht weit besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, mit Sicherheit werdet ihr nicht hineingehen in das Königreich des Himmels. Damit ist das messianische Reich gemeint. Er sagt, ihr müsst eine andere Gerechtigkeit haben. Die muss weit besser sein. Und dann wird er jetzt erklären, wir sind jetzt in Kapitel 5, Vers 21, geht es jetzt weiter. Was heißt denn das eigentlich? Eine Gerechtigkeit, die weit besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer. Eine Gerechtigkeit, die hineinführt in dieses Reich des Himmels, in das Reich Gottes. Das, was immer versprochen war von den Propheten im Alten Testament, schon so oft angeklungen ist. Wo Jesus kommt, jetzt, sagt er, hat dieses Reich begonnen. Wer geht da hinein? Was ist diese Gerechtigkeit? Was heißt das, Gottes Wort wirklich ernst zu nehmen? Und das Thema, das Jesus als erstes anspricht, das ist das Thema für heute. Kannst du mal die nächste Folie machen? Genau. Wenn Worte töten, was dann? Hat das was mit Gerechtigkeit zu tun? Hat das was zu tun mit dem Königreich des Himmels? Hat das was zu tun mit der Güte und Strenge Gottes? Ja, das Bild spricht für sich. Wenn Worte töten, das ist ein bisschen gruseliges Thema und das Bild ist auch ganz bewusst ein bisschen gruselig, denn es ist eine gruselige Sache, über die Jesus jetzt spricht, in den nächsten Versen. Aber er zeigt auch einen Ausgang. Was dann? Wie kann man da rauskommen? Und Jesus zeigt ganz konkret Schritt und sagt so, pass auf, da musst du jetzt hergehen. So kommst du da raus. So, schauen wir uns mal den Text an für heute. Das sind die nächsten 5 Verse. Mal eine Folie weiter. Genau, Dankeschön. So, ihr habt gehört, dass zu den Vorfahren gesagt wurde, du darfst nicht töten. Und wer auch immer tötet, wird dem Gericht übergeben werden. Und ich sage euch, jeder, der seinen Bruder zornig anfährt, wird dem Gericht übergeben werden. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du Schwachkopf, wird dem obersten Gericht übergeben werden. Wer aber sagt, du Idiot, wird dem Feuer der Hölle übergeben werden. Wenn du also deine Gabe auf dem Altar opferst und dort daran erinnert wirst, dass dein Bruder eine Anklage gegen dich hat, lass deine Gabe dort vor dem Altar stehen. Du musst zuerst hingehen, werde mit deinem Bruder versöhnt und dann musst du kommen und deine Gabe opfern. Du musst dich gütlich mit deinem Ankläger einigen, solange du mit ihm auf dem Weg bist, damit er dich nicht dem Richter übergibt und der Richter dem Gerichtsdiener und du ins Gefängnis geworfen wirst. Amen, ich sage dir. Du wirst von dort nicht herauskommen, bis du auch den letzten Cent bezahlt hast. Ja, das sagt Jesus zum Thema Töten mit Worten. Schauen wir uns das mal an. Also, ihr habt gehört, dass zu den Vorfahren gesagt wurde. Also das, was die Schriftgelehrten und Pharisäer zu Recht immer wieder lehrten. Das war die Lehre von Mose, so haben sie das gehört seit Jahrhunderten. Du darfst nicht töten. Viele Übersetzungen sagen, du sollst nicht töten. Aber es ist ein Verbot, und zwar ein ganz striktes. Sagt Gott, du darfst nicht töten. Wer aber tötet, oder wer auch immer tötet, egal wer, ohne Ansehen der Person, der wird dem Gericht übergeben werden. Mit anderen Worten, der soll vor Gericht gestellt werden. Wie das im Einzelnen auszusehen hat, das wird im 2., 3. und 5. Buch Mose ganz detailliert beschrieben. Was ist? Da hat jemand getötet? War das aus Versehen? War das Absicht? Wie waren die Umstände? Was war da? Welche gerichtlichen Konsequenzen wird das haben? Das war offizielle Lehre, das war auch richtig so, das habt ihr gehört. Das ist schon euren Vorfahren immer wieder gelehrt und gepredigt worden. Und ich sage euch, jetzt sagt Jesus das Kleingedruckte, jetzt schauen wir mal genauer hin. Er sagt nicht, ich sage jetzt was völlig anderes, das gilt nicht. Nein, nein. Er sagt so, was heißt denn das? Du darfst nicht töten. Was heißt das denn, wenn wir uns mal die kleinen, das Kleingeschriebene anstehen? Das, was man so gerne und so schnell überliest. Aber was wir auch alles im Alten Testament finden. Man muss nur richtig gucken. Nicht so wie die Schriftgelehrten und Pharisäer, die hatten ihre paar dicken Lieblingsthemen. Sabbat, Reinigung, Heiligung. Und da sind sie drauf rumgeritten. Ja, bis zum Erbrechen, würde man sagen. Und viele wichtige Dinge, die genauso im Alten Testament stehen und Gottes Wort sind, von dem Heiligen Gott, die hat man nicht ernst genommen. Und das versucht Jesus jetzt deutlich zu machen. Und ich sage euch, jeder, der seinen Bruder zornig anfährt, wird dem Gericht übergeben werden. Also nicht nur, wer tötet, wird dem Gericht übergeben werden, sondern wer seinen Bruder zornig anfährt. Zorn an sich ist nicht das Problem. Gott selbst wird manchmal zornig. Wer dem Sohn glaubt, der hat das Leben. Wer dem Sohn nicht glaubt, hat das Leben nicht, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Der Tag des Zorns Gottes kommt. Also findet man viel in der Bibel, der Zorn Gottes. Zorn ist nicht das Problem. Jesus selber war schon mal zornig geworden. Einmal schaut er sie alle der Reihe nach an. Ah, die schriftgelehrten Pharisäer. Zornig und traurig über ihre Verstocktheit des Herzens. Das Problem sind die Begleitumstände, die mit dem Zorn gehen. Und so sagt es schon bei Mose, du sollst deinen Bruder nicht in deinem Herzen hassen. Da ist das Problem. Zorn mit Hass. Das, was mit dem Zorn zusammengeht. dieses Impulsive, dieses Verächtliche, dieser Hass, der da drin ist, dieses Runtermachen, Niedermachen, Kaputtmachen. Denn das hat zerstörende und tötende Wirkung. Ich lese mal nur so ein paar Verse vor, die das deutlich machen. Lass ab vom Zorn, lass den Grimm, entrüste dich nicht. Ja, also Zorn mit Grimm. Das ist so was Inneres, was so aus dem Herzen herauskommt. Sei nicht vorschnell mit deinem Zorn. Also das Impulsive, so, boah, jetzt zornig sein. Tu das nicht. Wenn ihr zürnt, Epheserbrief, dann sündigt dabei nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Also, dass sich das so tief hineinfrisst in das Herz. Da ist das Problem. Alle Bitterkeit, Wut, Zorn und Geschrei, ist dieser Gesamtkomplex. Der Aufseher, jemand, der Verantwortung in der Gemeinde hat, soll nicht jähzornig sein. Er soll nicht lästern, streitsüchtig sein. Schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Hier sehen wir, wo das Problem ist. Es ist die Zunge, mit der wir zornig, voller Hass, voller Verbitterung, voller Ablehnung von Menschen so reden, dass Menschen tief verletzt werden. Die Zunge ist ein Feuer, eine Welt der Ungerechtigkeit, sagt Jakobus, wie ein Feuer. Oder wie Pfeile, wie wir das auf dem Bild gesehen haben. Es befleckt, es beschmutzt den ganzen Körper. Es entzündet den Lauf der Welt und es ist selber von der Hölle entzündet. Worte können sehr heilsam und gut sein. Worte können Leben schaffen. Worte können zerstören. Worte können zutiefst verletzen. Worte können völlig kaputt machen. Und das ist das Thema, was Jesus hier anspricht. Wer aber seinen Bruder zornig anfährt, das ist diese innere Haltung mit verletzenden, bösen Worten. Das können auch Schimpfworte sein. Es geht immer zusammen mit Hass. Und Jesus sagt nicht, wer sein, tja, irgendeinen Menschen, dein Bruder, sagt er. Wen meint er mit seinem Bruder, dein Bruder? Also Schwestern, die darf man zornig anfahren, die darf man so richtig runtermachen und fertig machen, aber Brüder nicht, heißt es das. Oder ist das ein falsches Verständnis? Bruder kann ganz allgemein dein Nächster heißen, aber unter dem Aspekt, hey, wir haben alle einen Vater im Himmel, es gibt einen Schöpfer für alle, ist dein Bruder. Ist nicht irgendein Dreck oder eine Ratte oder ein, da gibt es ja schlimme Wörter, die man manchen Menschen gegenüber hat, ist dein Bruder. Und wer das tut, der wird dem Gericht übergeben werden. Das heißt, der wird vor Gericht gestellt, sagt Jesus. Die Sache hat Konsequenzen. Hier sehen wir die Heiligkeit Gottes. Jesus sagt, wenn du das tust, töten mit Worten, dann wird das Folgen haben. Die Sache wird nicht unter den Tisch gekehrt. Wer aber seinem Bruder sagt, Schwachkopf, der wird dem obersten Gericht übergeben werden. Wieder derselbe Ausdruck, ja. Wird übergeben werden, wird vor Gericht stellen. Also das hat Folgen. Wer aber sagt, Idiot, der wird dem Feuer der Hölle übergeben werden. Also sind schon gruselige Wörter, aber es ist auch ein ganz gruseliges Thema. Denn wer das erlebt hat, wie Worte ganz tief verletzen können. Äußerlich kann man nichts sehen, hat vielleicht keiner mitgekriegt, aber du hast es gemerkt. Und die Worte waren wie scharfe Pfeile, wie Feuer. Und sie brennen in deinem Herzen und sie können dich dein Leben lang nicht mehr loslassen. Das ist ein Riesenthema. In der Seelsorge kennt man das. Mancher kennt das von sich, manche Jugendliche auch, die so Mobbing kennen, Du weißt, wie das weh tut. Das sind so ein paar Worte, manchmal nur Bemerkungen. Kriegt vielleicht gar keiner mit. Aber sie gehen ganz tief unter die Haut. Sie verletzen im tiefsten Inneren und sie haben schwerwiegende Folgen. Manchmal sind das nur einzelne Sätze. Aus dir wird nie was. Du bist der ewige Versager. Du bist bestimmt für die Hölle. Du kommst sowieso nicht in den Himmel. Da gibt es Wörter, die sind schlimm. Was Jesus hier nennt, diese Begriffe Racker, Mores, also da kommt es letztlich nicht drauf an, ob man das jetzt mit Schwachkopf, Idiot oder Spinner oder sonst wie übersetzt. Nicht das Wort an sich ist das Problem. Jesus selbst benutzt einmal sogar dieses Wort Idiot. Ja. Bei den Schriftgelehrten und Pharisäern hat er selber gesagt. Ihr sagt, das ist Matthäus 23, ihr sagt, wer bei dem Tempel schwört, ja, das gilt nichts. Wer aber beim Gold des Tempels schwört, ja, das gilt. Ihr Narren, da ist dieses Wort, Idioten, ihr Narren und Blinden, was ist eigentlich größer? Das Gold oder der Tempel, der das Gold heiligt? Ihr seid Narren, Idioten, blind. Jesus benutzt es selbst. Aber wie schon gesagt, es kommt auf diese innere Haltung an, diese Absicht zu verletzen, runterzumachen, zu demütigen, einen Menschen irgendwo fertig zu machen. Und da passieren furchtbare Dinge mit großen, großen, ja, Wirkungen, die bleiben. Die können ein ganzes Leben zerstören. Und das passiert sogar in Familien, Mütter ihren Kindern, Väter ihren Kindern gegenüber, da können schlimme Worte gesagt werden, die so ein Kind, das so eine zarte Seele hat, ganz tief verletzen, die es nie vergisst. Meine Mutter sagte das, da war sie schon im Prozess des Sterbens, ja, sagt sie, das hat meine Mutter mir so gesagt, dich kann man zu nichts gebrauchen. Das hat sie nie vergessen. Und das hat ihr immer wehgetan. Gibt diese Dinge. Es gibt diese Dinge auch im frommen Bereich. Oft sind sie gut gemeint sogar. Es gab ganze Erziehungskonzepte, die darauf abzielten, einen Menschen zu demütigen. Und wenn er mal ordentlich gedemütigt ist, ja, dann wird was aus ihm. Ist aber nicht so. Er wird zerstört in seinem Inneren, in seiner Persönlichkeit, in seinem Selbstwertgefühl, in seiner Sicht des Lebens. Das hat Konsequenzen, was hier passiert, weil es so schlimm ist. Und die gute Nachricht ist, Jesus übersieht es nicht. Denk mal an die fromme Sarah, die Frau vom Abraham, so eine Heilige. Und als sie merkt, dass die Hagar schwanger ist und sie nicht, da fängt sie an, die Hagar so zu demütigen. Wie hat sie das gemacht? Ja, mit Worten. Fiese, spitze Bemerkungen, die waren so schlimm, dass diese arme Frau sagt, ich kann nicht mehr leben, ich will nicht mehr leben. Ich will sterben, ich will hier weg. Und sie läuft weg und sie läuft in die Wüste, weil sie das Gefühl hat, und nicht zu Unrecht, hier will mich keiner. Ich werde total abgelehnt. Ich werde total runtergemacht. Da will ich lieber sterben. Und als sie dort in der Wüste ist, ganz alleine, und das Kind, den Jungen, den Ismael, da legt sie in den Schatten, damit er da in der Ruhe sterben kann, als sie völlig am Ende war, wegen Worten, Worten, die sie getötet hatte, und das Kind stirbt schon und sie würde bald folgen. Da kommt Gott, der Engel des Herrn, und er sagt, ich bin der El-Roi, der Gott, der sieht. Ich habe das gesehen. Ich habe das gehört. Und das tröstet sie so sehr, dass Gott das gesehen hat. Dass Gott diese Dinge nicht egal sind. Dass diese Dinge nicht einfach unter den Teppich gekehrt werden. Und das ist eine gute Nachricht. Wir sehen auf der einen Seite die Heiligkeit Gottes. Tu das nicht. Die Sache kommt vor Gericht. Die Sache wird besprochen werden. Das wird ans Licht kommen. Auch wenn es niemand scheinbar merkt. Aber ich sehe das. Ich hab's gesehen. Das tut gut. Gerade dann, wenn man denkt, das merkt ja keiner. Keiner weiß, wie ich hier leide, wie das mein Leben so tief verletzt hat. Gott sieht es. So, was nun? Also, die Situation ist düster. Denn wer von uns hätte nicht schon mal mit Worten andere verletzt? Mir ist es auch vor kurzem noch im Unterricht passiert, einer Türkin gegenüber. Und der merkt, oh wei, was hast du gemacht? Ja. Rutscht einem manchmal so raus, ist manchmal ganz gut gemeint. Und doch kann es verheerende, verletzende, schlimme Wirkungen haben. Was nun? Wie geht's weiter? Und das ist die gute Botschaft. Jesus sagt so, wo ist der Weg? Und wir brauchen nur weiterzulesen. Wenn du also, wenn das jetzt so ist, wenn das ernst genommen wird bei Gott, wenn Gott das sieht, wenn Töten so nah ist und ich selber vielleicht schon darin vorkomme, wenn du also jetzt dein Opfer auf den Altar bringst, also da ist jemand, der möchte was für den Herrn tun, möchte ihm dienen, das war so der Ausdruck damals, man brachte ein Opfer auf den Altar. Jetzt gibt es keinen Altar mehr, weil es den Tempel nicht mehr gibt, aber es gibt ja viele Möglichkeiten, dem Herrn zu dienen, in vielen Weisen. Wenn du also dem Herrn jetzt dienst, du möchtest dem Herrn dienen, du bringst dein Opfer, legst es auf den Altar und dann passiert etwas. Dort wirst du erinnert. Man kann auch übersetzen, du erinnerst dich, aber es ist eine passive Form. Ich glaube, das macht viel mehr Sinn. Dort wirst du erinnert. Wer erinnert dich eigentlich? Schaut, das ist nochmal eine gute Nachricht. Der Geist Gottes, manchmal, wenn da was Besonderes ist, erinnert uns. Und vor allem dann, wenn wir dem Herrn dienen wollen. Es geht also nicht um die Menschen, denen das alles schnurzpiep egal ist. Was habe ich damit zu tun? Ja? Wenn die zusammenbricht, nur weil ich ihr was sage, ich habe die Wahrheit gesagt. Ja. Nein, sind hier fromme Leute, Leute, die Jesus dienen wollen. Und wenn du dein Opfer bringst und du willst dem Herrn dienen und jetzt wirst du erinnert, jetzt legt der Geist Gottes seinen Finger auf einen Punkt und erinnert dich, da war doch was. Ich habe das mal erlebt, wir sprachen über verschiedene Dinge, wo man etwas in Ordnung bringen muss. Tage später ruft mich jemand an. Ach, Evelyn, du, ich habe dich ja 20 Jahre nicht mehr gehört. Ich habe ganz vergessen, du wohnst in Zypern. Ach ja. Und da war die Gelegenheit, eine Sache zu bereinigen, die schon mehr als 20 Jahre zurücklag. Sie hat mich dann besucht von Zypern. Wir konnten das in Ordnung bringen. Gott hatte mich erinnert, da ist was, und er hatte gleichzeitig die Gelegenheit geschaffen, die Sache in Ordnung zu bringen. Das macht Gott. Warum? Weil das so wichtig ist. Und weil unser Dienst für den Herrn blockiert wird, wenn das nicht zunächst bereinigt wird. Also wenn du erinnerst wirst, dann lass dein Opfer dort vor dem Altar stehen. Dort, da, wo du dem Herrn dienen willst. Jetzt fang an. Jetzt pack das an. Nimm das nochmal runter vom Altar, stell das nochmal unten ab. Du musst zuerst hingehen. Und das ist so formuliert wie ein strikter Befehl. Ist nicht so, ja, kannst du mal machen, denk mal drüber nach. Ja, es gibt verschiedene Arten, einen Befehl zu formulieren. Es ist ein Befehl, ein Gebot. Deshalb übersetze ich das entsprechend mit Ausrufezeichen. Du musst zuerst hingehen. Das ist was Aktives. Und wenn es nur der Hörer ist, oder wenn es nur ist, du betest, Herr, wenn da was ist, zeig mir das. Aber wenn Gott dich erinnert, und die Erinnerung Gottes ist oft nur wie so ein mal anklopfen. Ja? Gott reißt nicht die Tür auf in deinem Leben, tritt sie nicht ein und schiebt dich mit der Nase auf irgendein Problem. Nein, das macht der Herr nicht. Er erinnert. Aber dann lass dein Opfer dort stehen vor dem Altar. Lass das alles. Es gibt jetzt etwas, das ist vorrangig. Du musst zuerst hingehen, werde mit deinem Bruder versöhnt. Auch eine Passivform hier. Du kannst dich nicht selber mit deinem Bruder versöhnen. Denn es muss von dem anderen ausgehen, dass er bereit ist, dir zu vergeben. Das ist Versöhnung. Kannst du nicht machen. Es gibt Menschen, die sind so tief verletzt, die sagen, das werde ich niemals mehr vergeben. Das werde ich ihm nie vergessen. Das werde ich nie. Naja, und dann gibt es solche Schwüre, innere Schwüre, da kommst du nicht mehr raus. Das gibt's. Und du möchtest vielleicht über was reden, derjenige will aber nicht mehr. Also Gott entlastet uns hier, Jesus entlastet uns und sagt, du musst versöhnt werden. Das muss von dem anderen auch kommen. Er sagt, ja, ich bin bereit. Aber in der Regel passiert das, wenn wir hingehen. Das kann verschiedene Formen haben. Werde mit deinem Bruder versöhnt und dann musst du kommen. Das ist der nächste, also vier Imperative hier. Das ist der dritte jetzt. Dann musst du kommen und dein Opfer bringen. Ja, Gott möchte unseren Dienst. Er will das, aber er will, dass da diese anderen Dinge, die da sind, dass sie zunächst in Ordnung kommen. Und es ist nicht deine Aufgabe, wenn dich jemand verletzt, das mit ihm in Ordnung zu bringen. Es ist nicht deine Aufgabe. Und das hängt auch mit einer schrägen Übersetzung zusammen. Manche, und ich habe mir das sagen lassen von den Russlanddeutschen, dass das da besonders ist, wenn dann Abendmahl ist, ja, man weiß so, nächsten Sonntag ist Abendmahl, dann forscht jeder nochmal nach, habe ich irgendwas gegen meinen Bruder, wenn du etwas gegen deinen Bruder hast, also wenn dir irgendjemand die Nase nicht passt. Ja, das ist aber nicht gemeint hier. Sondern wenn du jemanden verletzt hast, und Gott erinnert dich daran. Nicht, wenn jemand dich nicht mag. Es gibt viele Menschen, die mögen mich auch nicht. Denen passt meine Nase nicht. Da muss ich nicht gucken, dass ich mit allen jetzt irgendwie friedlich lebe. Das geht ja gar nicht. Aber wenn du die Verantwortung trägst für etwas, dann geh hin. Werde versöhnt. Dass dein Bruder, deine Schwester bereit ist zu sagen, ja, ich vergib dir. Brauch oft gar nicht viel. Aber diese Bereitschaft, hey, ich merke, ich habe da was falsch gemacht, tut mir leid, das war echt Käse, das war daneben, das war nicht in Ordnung, ich verstehe das jetzt. Ja, tut mir leid, reicht oft schon. Das kann so die Ketten lösen, dass was heile wird. So, und dann der letzte Befehl. Du musst deinem Ankläger, das ist das Wort hier. Du musst dich gütlich mit deinem Ankläger einigen. Ja, also die Sache wird vor Gericht kommen, sie wird dem Gericht übergeben, es wird eine Anklage geben, das und das ist passiert. Und jetzt sagt Jesus, du musst deinem Ankläger, also du musst dich gütlich mit ihm einigen. Das ist ein Begriff aus der deutschen Rechtsprechung, also aus dem deutschen Rechtssystem, eine gütliche Einigung. Das ist ein tolles Wort. Das bedeutet, dass du außergerichtlich zu einer Einigung kommst. Da gibt es bestimmte Verfahren, eine gütliche Einigung. Die Sache wird mit Namen genannt. Es werden ein paar Fakten dazu erwähnt. vielleicht auch darüber gesprochen, so wie kann man das in Ordnung bringen. Aber damit ist die Sache vom Tisch. Sie wird aus dem Register, aus dem Strafregister gestrichen. Und genauso ist das. Du musst zu einer gütlichen Einigung kommen, dass das aus dem Register gestrichen wird. Solange du mit ihm zusammen auf dem Weg bist. Was ist das für ein Weg? Naja, es ist der Weg dahin, wo Paulus sagt, wir müssen alle erscheinen vor dem Richterstuhl Christi. Die Sachen kommen auf den Tisch. Die Sachen werden eben nicht ja, unter den Teppich gekehrt. Naja, war ja nicht so gemeint, waren ja nur ein paar Worte, war ja nur so ausgerutscht oder so. Nein. Es wird besprochen werden. Es gibt ein paar Punkte, der Herr weiß Bescheid. Er sagt, ich bin der Gott, der sieht. Ich habe das gesehen. Ich habe das gehört. Ich weiß das. Und solange du noch auf dem Weg bist, solange du noch Zeit hast, sieh zu, dass du eine außergerichtliche Einigung findest. Und dazu reicht es oft, zu demjenigen mal hinzugehen. Es funktioniert tatsächlich. Ich kann das bezeugen. Ich habe das zweimal ganz krass erlebt, einfach nur zu beten, Herr, wenn da was ist noch, zeig mir das. Und zweimal hat Gott ganz schnell, also es waren ein paar Tage dazwischen, plötzlich ruft mich jemand an. Und genau das war die Situation. Ich sage, ach ja, oh ja, jetzt und jetzt. Und jetzt nutzt die Situation. Hey, weißt du noch, so und so und so, das tut mir leid. Das war echt Käse von mir. Es war nicht gut. Ja, egal, was da jetzt ist. Aber das ist dem Herrn ein ganz wichtiges Thema. Deshalb setzt er das hier in der Bergpredigt an die erste Stelle von der ganzen auf. Da kommt jetzt eine lange Liste noch von Dingen, wo der Herr sagt, so muss eure Gerechtigkeit sein, damit sie weit besser ist als die der Pharisäer und Schriftgelehrten. Wir werden das im Einzelnen uns noch angucken. Aber diesen Punkt, töten mit Worten, den setzt du an die erste Stelle. Sieh zu, dass du eine gütliche Einigung findest, solange du mit deinem Ankläger, das gibt eine Anklage, noch auf dem Weg bist, damit er dich nicht dem Richter übergibt. Da haben wir es wieder, dem Richter übergeben, dem Gericht übergeben. Und er dem Gerichtsdiener und du, was passiert? Da oben steht's. Du ins Gefängnis geworfen wirst. Was dieses Gefängnis ist, wissen wir nicht. Also ich komme ja aus der katholischen Kirche, da gab es immer Fegefeuer. Ja, da sitzt du dann in so einem Topf und wirst gebraten eine Zeit lang, bis es reicht. Aber der Gedanke ist, ja, Jesus sagt, ins Gefängnis geworfen. Also es wird eine Konsequenz geben, ja, wo du irgendetwas nicht mitmachen darfst, was alle anderen machen dürfen. Ein Gefängnis. Ja. Alle anderen sind draußen im Sonnenschein und spielen und du sitzt drin. Ich habe mal einen meiner Jungs bestraft mit Stubenarrest und sagte, diese Strafe ist zu schwer. Ja, warum? Sonnenschein draußen, die Kinder spielen und er musste mal eine Stunde oder was in seinem Zimmer bleiben. Das ist eine Strafe. Aber ich weiß nicht, wie der Herr das macht. Aber es sind ja nun nicht nur schöne Geschichten, die Jesus hier erzählt. Es ist ihm schon ernst. Er wird dich ins Gefängnis tun. Und ich schwöre dir, und das sagt Jesus nicht einfach so, Amen ist eine Schwurformel. Die finden wir alleine bei Matthäus 31 Mal. Heißt es, ich schwöre euch. Zweimal davon heißt es, ich schwöre dir. Ganz persönlich. Überhaupt redet Jesus hier sehr persönlich. Er sagt, wenn du dein Opfer auf dem Altar bringst. Er sagt nicht ihr oder irgendjemand. Er sagt du. Ganz persönlich. Das ist eine Sache zwischen dir und dem Herrn. Und betrifft ganz persönlich irgendeinen Menschen. Ich schwöre dir, Amen, ich sag's dir. Du wirst mit Sicherheit nicht, das ist nochmal so ein Ausdruck hier, den ich mit Sicherheit nicht übersetze, das ist die stärkste Verneinung im Griechischen, die es gibt. Also auf keinen Fall, mit Sicherheit nicht, du wirst nicht da rauskommen, bis du auch den letzten Cent, Quadrantes, also die kleinste römische Münze, bis du den letzten Cent bezahlt hast. Wie genau das aussieht, sagt Jesus nicht, aber wir sollten Jesus ernst nehmen. Das ist die Heiligkeit des Herrn. Gleichzeitig sehen wir hier die große Güte Jesu. Er zeigt uns einen ganz konkreten Weg. Er sagt, mach das so. Und der Trost ist auch, er sagt, ich sehe diese Dinge. Ich kehre es nicht unter den Tisch. Aber ich zeige dir, wie du das Problem vermeiden kannst. Wenn du einmal das praktiziert hast und bist zu jemand hingegangen, dem du wirklich wehgetan hast. Ich sage dir, also, ich kann nur von mir sagen, aber das hilft, vorsichtiger zu sein in der Zukunft. Wie können wir dieses Problem mit Worten zu verletzen vermeiden? Indem wir auch das mal auf uns nehmen. Das heißt, geh zuerst hin. Geh zuerst hin, werd mit deinem Bruder versöhnt oder mit deiner Schwester. Das kostet was. Aber das ist eine tolle Hilfe, eine super Übung, um in Zukunft vorsichtiger zu sein. So gewöhnt Jesus uns das ab und hilft uns, besser damit zurechtzukommen. Wir brauchen immer noch genug Vergebung, Tag für Tag. Wir leben von der Vergebung des Herrn. Und doch, es gibt Dinge, die blockieren so stark, dass du deinen ganzen Dienst vergessen kannst. Du kannst so fromm sein, wie du willst. Du kannst so viel sogar auf der Kanzel herumstehen und predigen und singen und alles Mögliche machen. Ja? Großen Dienst für den Herrn. Tu das hier zuerst, was Jesus sagt. Ich sage jetzt ja nur, was da steht. Das ist ja nicht meine Idee. So. Ich möchte euch zum Schluss noch eine Empfehlung geben. Vielleicht war der ein oder andere angesprochen von dieser Thematik. Ich weiß nicht, ich hoffe, dass Gottes Geist an uns wirkt, etwas tut, damit unser Dienst mehr Freiheit hat. Ich mach mal eine Folie weiter. Es gibt da ein Buch. Ja, das heißt Trost finden. So sieht das aus. Es ist von Dirk und Christa Lühling. Da geht's um diese Thematik. Also die kommen von Team F, so ein Seelsorgewerk, zwischenmenschliche Beziehungen. Wie kriegst du Probleme gelöst? Trost finden. Das ganze Thema ist, was passiert da, wenn Worte töten? Und sie beschreiben das recht gut. Du kannst auch, wenn du nicht lesen willst, da kannst du mal Forum Wiedenist mal gucken in der Mediathek. Ich habe da auch so ein Bildchen mal gezeigt. Da guckst du mal in der Videothek unter Christal und Dirk Lühling oder Trost finden. Du kannst auch bei Spotify, da gibt's das mal ein, Trost finden, Lühling, da findest du das auch. Aber das fand ich sehr hilfreich, einfach um nochmal sich das bewusst zu machen. Ihr habt gehört, ihr darfst nicht töten. Wer tötet, wird dem Gericht übergeben. Na gut, ich habe ja nicht getötet, ist ja kein Thema für mich. Und ich sage euch, ja, was macht das mit Worten und diesen Bewusstsein dafür mal zu bekommen und auch Auswege, die da gezeigt werden. Also das nur mal als Anregung von mir. Ja, gut. Das war der erste Abschnitt jetzt in dem, was Jesus erklärt. Andere folgen. Ich hoffe nicht in einem halben Jahr, sondern dass wir da früher weitermachen können. Ja, Gott segne uns.